So, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, eine Viertelstunde für kurzes Gespräch, Fragen. Wir fangen natürlich gleich an mit Verspätung den Tag, aber ja, vielleicht diejenigen, Monika Rink, die noch nicht zu Wort gekommen sind, Bettina Alamoda, Christine Lahr, war im ersten Video zu sehen. Wer möchte beginnen?
Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, groß was zu reden, wollte eigentlich am liebsten die Diskussion eröffnen, weil für mich war das jetzt ganz, dieses Video hab ich erst vor kurzem gesehen und es war irgendwie auch toll, mit meinem 29-jährigen Ich das mal zu sehen, weil in der Tat bei mir war das wirklich so, dass ich eigentlich also auch viele von meinen Performances also geweigert habe, die zu dokumentieren. Vielleicht passt das ja auch ganz gut jetzt zu unserem Thema. Und war dann doch froh oder erstaunlich und ich war, also ich fand das 29-jährige Ich fand ich ganz nett. Insofern bin ich auch beruhigt, dass wenn dann sowas in die Geschichte eingeht. Aber wir hatten eigentlich nicht wirklich über dieses Archivieren gedacht. Das war natürlich auch eine Geldsache. Und, aber ich bin mir sicher, dass jetzt im Nachhinein, das jetzt nochmal zu besprechen und zu sehen, also ich finde das eigentlich interessant, weil ich in meiner Arbeit auch, also das war ja 94 und ich hatte ja schon Ausstellungen, also ab 90 Ausstellungen gemacht und auch, wo es auch oft sehr stark darum ging, welche Geschichte geht verloren, auch um diese Art von Archäologie etwas auszugraben und was wird repräsentiert, was nicht, das ist jetzt sehr allgemein gesagt, so eine Art Archäologie der Gegenwart und oh, I'm so sorry. Ach so, Entschuldigung. Wo war ich jetzt? Ah, jetzt bin ich draußen. Nee, macht überhaupt nichts. Aber wenn man aber vielleicht selber auf einmal vielleicht Gegenstand der Vergangenheit ist oder sowas, wie geht man damit um? Also, na gut, ich wollte jetzt gar nicht so viel sagen. Es war aber toll, das mit euch allen zusammen zu sehen, nochmal projiziert. Also, ja. Ich gebe weiter.
Ja. Ich frage mich immer, ob das für alle Menschen so interessant ist. Das hat so in gewisser Weise die Distanz nehmen natürlich, die Distanz, die Veränderung und aber auch die Kontinuitäten nehmen natürlich in erster Linie diejenigen wahr, die auch mit dabei gewesen sind. Und für mich war es gerade in dieser sehr roughen Ästhetik eigentlich eine sehr angenehme Form, diese Art der Dokumentation zu sehen, die gleichzeitig auch so etwas Antidokumentarisches hat. Dann zeigen wir jetzt mal wieder die Füße oder wir zeigen irgendwie Nacken, weil das gerade eben sehr interessant ist. Und diese sozusagen das Gestische an dieser Dokumentation, das Bewegliche, hat mir eigentlich auch, gerade als ich es sah, sehr gut gefallen, als so eine Art Freisetzung auch. Und die, inwiefern jetzt die Diskurse sozusagen weitergeführt werden, was passiert auch quasi mit den Oppositionen, die dort aufgemacht worden sind. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, dass sich vor allem die Oppositionen verschoben haben. Also viele sozusagen, das hier sehr auch thesenhaft gesprochenen, hat, glaube ich, weiter Bestand. Aber das, was sich sozusagen, was die Opposition dessen ist, hat sich, glaube ich, verschoben. Also die. Aber darüber muss ich jetzt noch ein bisschen nachdenken.
Darf ich ganz, ganz kurz was dazu? Weil mir gerade aufgefallen ist, das war mir vorher nicht bewusst, dass diese Kamera, die da so rumirrt und mal was aufgreift, dann wieder aus dem Blick verliert, sehr stark an die Kamera von Babette Mangold in dem Film Lives of Performers von 1972 erinnert, wo Yvonne Rainer, die damals vom Tanz kam und die Nase davon voll hatte, von dem hierarchischen Tanzbetrieb, gemeinsam mit Babette Mangold versucht hat, eine sozusagen unhierarchische, solidarische Form der feministischen Filmpraxis zu etablieren und die Kamera genauso agiert hat, allerdings sozusagen eher absichtsvoll.
Elfe, und jetzt hat sie hier ein Stativ übrigens.
Aber vielleicht, um da direkt anzuschließen, es war auch total wurscht, ob es gut aussieht. Also heute geht es ja wirklich darum, irgendwie Hauptsache die Oberfläche stimmt und slick und perfekt und so weiter. Und es hatte halt, obwohl wir alle durchaus verkopft waren, weil wir viel gelesen haben, aber es ging halt nicht immer darum, also es hatte trotzdem eine Leichtigkeit. Es ging wirklich darum, um die Beziehung dazwischen, um, sage ich mal, das in diesem Organismus, was entsteht, um was rauszufinden. Und ich glaube, das war auch der Spaß dieser Zeit, der fast so was Situationistisches hatte. Und mal abgesehen von diesen Sachen, dass man damals eher gemacht hat, als dokumentiert hat, weil man hat mit dem Dokumentieren, verliert man ja immer Zeit. Das ist ja heute noch. Also ich schaffe es heute noch nicht. Ich sage mal zu meinen Studenten immer, sie sollen viel dokumentieren, vielleicht weil ich das nie hinkriege. Aber es ist wirklich, die Zeit, die man fürs Dokumentieren und fürs Schneiden aufwendet, die verliert man darin, neue Sachen zu machen. Und ich glaube, das war in der Zeit, wo es einfach noch mehr um das dazwischen, die Strukturen und so weiter geht. Und genau, man hat vorher getrunken, man hat nachher getrunken, man hat viel geraucht und da ist halt auch mal die Kamera runtergefallen und so. Und aber ich weiß nicht, ob das nur uns Spaß macht, das müsst ihr vielleicht dann mal sagen, aber ich glaube, dass das viel mehr von diesem Zeitgeist und wie wir uns da gefühlt haben, sagen, als wenn da jetzt irgendwie die Kamera auf irgendeinem komischen Stativ gestanden. Also vielen Dank nochmal an dich.
Ich würde jetzt gerne von Nicole Wolf was hören, die hier als Respondent ist. Und wir haben hier noch ein Mikrofon für.
Ich meine, hier, dass es übertragen wird, glaube ich. Ne? Ja, okay. Es ist total spannend, alles zu hören. Also vielen Dank, dass wir jetzt hier mit einbezogen werden in diese vielleicht nachträgliche Archivierung. Also meine Frage oder Kommentar geht ein bisschen in die Richtung, ob jetzt, was wir gesehen haben über das Zoom-Gespräch und die Veranstaltung jetzt, eine nachträgliche Archivierung ist und was das eigentlich sein kann und inwieweit dann auch eine multiple Reflexion der Zeit mit einfließen kann, also auch eine kritische Reflexion, was stattgefunden hat, was nicht stattgefunden hat und was sehr interessant ist im Verhältnis zu dem Panel danach, ist eben natürlich, wie es in jeder feministischen Geschichte ist, dass ganz viel verloren gegangen ist und dass das auch ein Manko ist und dass es auch oft an Ressourcen lag, aber dass es eben auch Teil einer Reflexion ist von einer Skepsis, sich selbst zu historisieren und dann aber im Nachhinein festzustellen, dass man doch Teil von einem sehr wichtigen historischen Moment war. Und was macht man dann jetzt damit? Also die Frage zielt so darauf hin, ist das jetzt eine Archivierung und was fließt in eine rückwirkende Archivierung dann mit hinein?
Soll ich da? Ich finde das eine total gute, wichtige, entscheidende Frage. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und was das genau jetzt ist, ja, und da ist mir interessanterweise Medientheoretiker, um im Theoriefeld zu bleiben, Bernhard Stiegler nochmal in die Hände gefallen, der so beschreibt, dass kollektive Bewusstseine immer eigentlich nur nachträglich sind und dass kollektive Bewusstseine durch sogenannte orthothetische Archive hergestellt werden, also Phonogrammatik, Kinematik, und er zählt dann sozusagen alle Formen des technischen Aufzeichnens auf und beschreibt, glaube ich, das, was ich auch versucht habe, in meinem Eingangsstatement zu sagen, diese Ambivalenz zwischen kollektiv erlebter Zeit, die man aus dieser Schizophrenie der Reflexion heraus nicht dokumentieren, man kann sich in dem Moment nicht wirklich historisieren oder archivieren, also das schließt sich fast aus, also sozusagen, dass diese Art von Bewusstsein immer konstitutiv nachträglich ist, aber auch sozusagen so eine Reflexion über die kollektiv verfließende Zeit ist. Ja? Und wie schafft man das darin, sozusagen eine kollektiv erlebte Zeit, die eben nicht in neoliberalen technokratischen Ordnungslogiken aufgeht, weil genau sozusagen diese Form des Archivierens im Moment des Tuns ja auch wieder etwas zerstört von dem, was da stattfindet, wenn man etwas kollektiv tut in einer zerdehnten Zeit. Ja, ist ja nicht alles sozusagen nur schönes Wohlgefallen. Es geht um Konflikte, Auseinandersetzungen, um Leerläufe, um sozusagen auch ein bisschen sozusagen leere Zeit, die man zum Teil verbringt. Aber die geht eben in, wie Marion von Osten immer so gut gesagt hat, als es dann hieß, naja, ihr wagt ja Teil des von Boltanski-Schapello betriebenen oder beschriebenen Projektpolis sozusagen einer, im Grunde genommen eine Antizipation dieser neoliberalen Projektlogik. Und da hat Marion von Osten immer gesagt, nein, das stimmt nicht. Das, was wir da sozusagen an Zeit verschwendet haben, hat mit der Input-Output-Effizienzlogik von neoliberalem Projektdesign überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist, da setzt unser Dilemma an, und ich glaube, das manifestiert sich auch in unserem eben rudimentären Archiv.
Kann ich da kurz hinein? Ich denke, die Gefahr ist natürlich auch einer nachträglichen revisionistischen Finalisierung von sehr vielem. Also sozusagen, dass automatisch so ein eigenartig hagiografischer Nachrufton hineinkommt, was man damals gemacht hat, als sei das sozusagen nicht mehr beweglich, als sei das sozusagen festgeschrieben. Aber ich denke, und das zeigt sich vielleicht auch in diesem gestischen Bewegung und diesem mobilen Film, dass es darum geht, auch quasi die sozusagen das, was passiert ist, irgendwie dennoch auch beweglich zu halten. Also solange sozusagen der Deutungshorizont noch offen ist und eben diese, na gut, war ich bis hier.
Ja, vielleicht zu diesem beweglich, also wir haben ja auch überlegt oder nicht überlegt, wie dokumentieren wir das jetzt, und dann kamen wir halt auf diese Online-Geschichte, und das finde ich eigentlich auch so ein bisschen typisch, dass wir nicht vorher genau wussten, wer ist jetzt dabei, und man kam dazu und kam wieder weg, und dann waren halt die da waren. Und vielleicht an der Stelle geht es auch so ein bisschen weiter. Eigentlich wäre Claudia Thüne-Pollmann noch hier, die hatte leider einen Unfall, und es geht aber so, es passt so ein bisschen, deshalb lese ich mal so einen kleinen Ausschnitt vor, weil die hat zum Glück keine Schmerzen, aber hat eben ein Korsett und hat sich was gebrochen. Auf jeden Fall schreibt sie dann, und auf dem Küchenboden bläht sich ein Memory Foam Topper auf, wie ein Riesenhefeteig. So startet meine exskeletöse und exomemoröse Reise und Aesthetics of Healing. So, und darauf habe ich dann irgendwie geantwortet, Exoskelett und intelligenter Schaum passt doch zu Techno Turns to Sound of Poetry, Living Sculpture. Dann meinte Thüne, Real Life Cyberorganism. Und das ist halt eigentlich so dieser Ton, wo auch das wieder praktisch so weitergeht. Und ich glaube, was uns, glaube ich, auch gefreut hat, dass dieses Feeling, was wir damals hatten, obwohl jetzt so eine Timeshift ist, aber irgendwie dieses dazwischen weiter funktioniert oder so.
Vielleicht kann ich dazu noch ganz kurz ergänzen, dass das, was wir behandelt haben, auch konkrete soziale Erfahrung war. Stefanie hatte erwähnt, wir waren ungefähr 40 Frauen, wenn nicht mehr. Wir kriegen es bis heute nicht zusammen, alle wirklich wieder zusammen zu addieren. Dass ungefähr 50% davon sogenannte frauenspezifische Krankheiten zu dieser Zeit, als wir alle so zwischen Mitte 20 und Mitte 30 waren, hatten, und diese Erfahrung sozusagen, frauenspezifische Krankheiten zugeschrieben zu bekommen, in bestimmte medizinische Apparate zu geraten, uns schon mit Fragen der Reproduktionstechnologie und kriegen wir jetzt noch Kinder oder kriegen wir keine mehr. Also diese Diskussion war ganz konkreter Bestandteil. Insofern finde ich es irrwitzig, dass Claudia, die hier heute sitzen sollte, genau wieder sozusagen dieses Motiv der Krankheit, was ist das überhaupt, bezogen auf die technologisch verfasste Subjektivierung von Frauen, ja, was heißt das? Das wollte ich nur noch mal als Hintergrund kurz andeuten. Ja,
danke für den.
Ganz gut, weil es natürlich trotzdem mit Ironie verbunden war. Also ich glaube, das war auch die Stärke, dass man da sich in das Leid getan hat, sondern mit Ironie, und vielleicht für die Claudia Thüne-Pollmann, weil die immer vor diesem, was eigentlich aus voller guter Hut saß, also für die ich kann. Aber ich glaube, das ist auch dieser oder diese, auch mit dem Snickers oder so, kam, glaube ich, ganz gut rüber, war, glaube ich, immer diese Bedeutung, dass man es ernst nimmt, aber auch irgendwie drüber steht, indem man eben auch mit viel Witz dazwischen Kommentare abgibt und sich da in Trauerfrust oder Dings dazu geben.
Ja, wobei ich mich auch erinnern kann, deswegen finde ich es gut, dass du das jetzt sagst, Sabit, weil wir haben damals schon auch überlegt, ob wir das öffentlich thematisieren, dass wir so viele Krankheiten hatten. Also es haben auch wirklich Frauen gefehlt bei der Eröffnung, und wir haben das, haben darüber gesprochen, ob wir damit etwas sozusagen einem Diskurs zuarbeiten, den wir eigentlich dekonstruieren wollen, wenn wir das öffentlich machen, oder ob wir es lieber nicht thematisieren. Also das war, also wie weit macht man einen Diskurs sozusagen, wie weit leben wir einfach das, was wir tun durch unsere Arbeit, und wie weit machen wir es zum Thema? Auch die Tatsache, dass wir ausschließlich Frauen waren. Auch darüber haben wir diskutiert, wie sehr wir das überhaupt benennen wollen.
Wir haben es nicht
Wir haben es nicht benannt, genau. Genau. Ich würde jetzt aber gerne, weil wir haben eigentlich jetzt keine Zeit mehr, ich würde aber trotzdem gerne noch die eine oder andere Frage ermöglichen aus dem Publikum. Also das sollte es schon noch sein. Oder wolltest du gerade noch was sagen, Nicole? Okay. Ja, Angelika. Du müsstest zum Mikrofon gehen, sonst hört dich keiner.
Oh, jetzt muss man wieder das aufsetzen. Theoretischen Texte mitnehmen konnte. Und dass da auch so ein Wissenspool einfach für die Leute, die kamen, zur Verfügung gestellt wurde. Das fand ich einfach auch so einen ganz starken Moment, wo die Position zwischen dem, der kommt, und dem, der die Ausstellung kuratiert, so zusammenfließt. Also ein Respekt auch für die Leute, die kommen. Also das fand ich ganz toll. Ich danke.
Danke. Das stand natürlich unter dem Vorzeichen Sharing Knowledge. Ne? Das war unser großes Stichwort.
So weiter konnte es auch kopieren. Ne? Das war doch unser...
Ja, also, ja, das kopieren und stehen.
Aber war auch typisch für sogenannte Informationsausstellungen.
Ja. Ja. Noch weitere Kommentare auch. Müssen ja nicht nur Fragen sein. Ja, noch eine.
Ja, hallo. Mich interessiert, ist das an?
Ja.
Ja. Gut. Mich interessiert jetzt im Besonderen, weil die Ausstellung ja in Zürich und in Berlin stattgefunden hat und mir das immer so vermittelt wurde, dass der Teil in Zürich eigentlich der relevantere war, und ich wollte jetzt nochmal konkret nachfragen, warum? Also lag das daran, dass es da eher noch als Teil des Arbeitsprozesses war und dann nach Berlin transferiert, dann sozusagen mehr oder weniger die fertige Ausstellung wurde, oder wie das genau stattgefunden hat?
Ich weiß nicht, wo die Quelle herkommt, aber ich glaube, die waren beide gleich wichtig, also auf jeden Fall für mich in meiner Erinnerung. Also ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, mit welche relevanter ist. Sie ist gewachsen und da waren welche in Zürich dabei, die, glaube ich, in Berlin nicht mehr dabei waren, aber hat sich eigentlich geöffnet.
Also, in Zürich war es halt im Sommer und man konnte ständig schwimmen gehen.
Da, also sie waren unterschiedlich. Ich würde sagen, ja, dass in der Schäthalle eher so ein bisschen so eine klassische postkonzeptuelle Ästhetik war, während in Berlin, also ich muss schon sagen, die hat mir schon auch sehr gut gefallen, da haben Judith Hopf und Natascha Sadra-Gigian das Steuer stärker in die Hand genommen und haben mehr die Räume noch gestaltet, also durch farbige Wände beispielsweise. Und es waren noch mehr Frauen dabei. Also das Schneeballprinzip hatte schon gegriffen, dass auf die Zürcher Ausstellung sich dann noch weitere gemeldet haben und gesagt haben, also ich arbeite auch zu dem Thema, und die kamen dann selbstverständlich dazu. Also insofern kann ich diese wertende Unterscheidung aus meiner Erinnerung nicht so treffen.
Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. I just noticed that there are people outside who might not understand German. So I'm sorry, I apologize for those who couldn't follow standing outside. But we will be here for the next 2 days. So, and I think that this first part we can come back to it later in many different contexts. I would like to thank you all very, very much. The Phantom is back, Techno is back, and see you again soon.